Über den Fall habe ich natürlich gar nicht nachgedacht, als wir über die Krankentagegeldversicherung gesprochen haben.
Also das kann ich nur jedem empfehlen, weil man weiß nie, was irgendwie mal passiert.
Da habe ich eine kritische Frage zu.
Das wäre für mich von den drei Versicherungen, über die wir gesprochen haben, die am wenigsten notwendige.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Ich bin Anja Werner, Mutter einer Tochter im Schulkindalter, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Verwendo, zusammen mit Helene im Marketingteam und nebenbei studiere ich Mediendesign.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig als Versicherungsmaklerin und seit 8 davon bei Verwendo. Ich habe 2 kleine Töchter.
Hallo Helene.
Hallo Anja.
Ich starte direkt rein und spiele die Sprachnachricht einer Hörerin mal ab.
Hallo ihr zwei. Ich wollte euch gerne mal von einem Fall von mir berichten. Und zwar war vor einigen Jahren mein Sohn schwer krank und ich musste mich dann ja auch mit krank schreiben lassen. Und war dann sehr, sehr happy darüber, dass ich eine Krankentagegeldversicherung hatte, die in dem Fall auch gegriffen hatte, weil das eine sehr, sehr lange Geschichte gewesen ist. Und somit hatte ich halt nicht nur diese schwierige Zeit zwecks meines Kindes, sondern war auch Gott sei Dank einfach finanziell abgesichert und musste mir da nicht auch noch Sorgen machen. Das war, also da bin ich heute noch sehr, sehr happy drüber. Ich war auch 2 Jahre nach dieser ganzen Geschichte, hatte ich selber dann auch noch einen Bandscheibenvorfall, wo ich dann erneut wieder krank war und auch da griff sie natürlich wieder. Und also das hat mir echt einfach ganz, ganz viele finanzielle Sorgen aus meinem Kopf genommen. Deswegen konnte ich mich dann halt richtig gut auf meine Genesung konzentrieren. Und ja, das wollte ich euch einmal berichten, wie dankbar ich dafür bin, dass ich das vor auch keine Ahnung wie vielen Jahren schon abgeschlossen habe. Und also das kann ich nur jedem empfehlen, weil man weiß nie, was irgendwie mal passiert.
Wie toll. Und das ist nicht irgendeine Hörerin, das ist eine Kundin.
Sehr schön. Ja, super spannende Geschichte. Ja, also ja. Über den Fall habe ich natürlich gar nicht nachgedacht, als wir über die Krankentagegeldversicherung gesprochen haben.
Ja.
Aber auch das ist natürlich super wichtig. Also gar nicht nur, wenn es mir schlecht geht, ich krank bin und vielleicht meine Rate fürs Haus nicht mehr bezahlen kann oder meinen Lebensstandard halten kann. Sondern auch einfach, was passiert denn, wenn mein Kind krank ist und ich nicht mehr arbeiten gehen kann, weil ich mich um mein Kind kümmern muss. Und dann greift natürlich das Krankengeld der Krankenversicherung und dann eben das Krankentagegeld der zusätzlichen Versicherung natürlich auch.
Ja.
Und ermöglicht dann der Mutter oder dem Vater einfach ganztägig beim Kind zu sein und sich nicht noch Gedanken darüber zu machen, wie die Miete bezahlt wird oder wie der Kühlschrank voll wird.
Ja, das ist super gut und wichtig.
Sehr bewegend. Ja, darüber haben wir gar nicht gesprochen beim letzten Mal, das stimmt.
Ja.
Und auch den anderen Teil, den sie anspricht, finde ich sehr spannend. Also sie spricht über eine stationäre Krankenzusatzversicherung.
Ja.
Das ist eine von 3 Krankenzusatzversicherungen, die man abschließen kann. Das erste wäre für den ambulanten Bereich. Das sind meistens Sehhilfen und Heilpraktikerleistungen. Das andere wäre die Zahnzusatzversicherung. Die hatten wir schon mal kurz angedeutet bei der Kinderabsicherung. Da machen wir bestimmt noch mal eine Folge zu.
Ja.
Und das dritte ist die stationäre Krankenzusatzversicherung. Das ist die, die eigentlich von den dreien den größten Impact hat. Gemessen am Preis die größte Leistung mit sich bringt, wenn sie denn wirklich gebraucht wird.
Was ist denn eine Krankenzusatzversicherung? Ich weiß gar nicht, was das ist.
Eine Krankenzusatzversicherung ist eine Versicherung, die du abschließt, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bist und die zusätzliche Absicherung ermöglicht es dir, wie die Kundin gesagt hat, dann als Privatpatient oder Privatpatientin behandelt zu werden. Mhm. Also beim Zahnarzt werden Kronen, Füllungen etc. zu einem höheren Prozentsatz übernommen, beziehungsweise der Restbetrag wird abgesichert. In der stationären Krankenzusatzversicherung bedeutet es, dass man wie ein Privatpatient behandelt wird. Und im ambulanten Bereich sind es einfach zusätzliche Leistungen wie Heilpraktika oder Sehhilfe, was von der gesetzlichen Versicherung nicht bezahlt wird.
Mhm. Jetzt habe ich es verstanden.
Und hast du eine Frage?
Also ehrlicherweise, ich habe sogar eine Krankenzusatzversicherung, nämlich auch die stationäre. Aber ich bin mir nicht so richtig bewusst darüber, was ich wirklich für Nutzen davon habe.
Das sind mehrere Bausteine. Zum einen hast du die freie Arztwahl. Das heißt, du kannst entscheiden, ob du vom Chefarzt behandelt werden möchtest oder vom Oberarzt oder vom Assistenzarzt, der das in den regulären Fällen macht. Und das ist tatsächlich auch immer sehr unterschiedlich. Also vielleicht fängt man mit dem Assistenzarzt an und schaut, ob das passt oder ob man sagt, nee, ich hätte da gern lieber nochmal einen Spezialisten, der drauf guckt. Das ist ganz individuell, also aus dem Nähkästchen. Als ich meine Töchter im Krankenhaus zur Welt gebracht habe, hatte ich da auch, weil ich privat versichert bin, die Möglichkeit, den Chefarzt oder den Oberarzt zu wählen und hatte das Vorgespräch beim Oberarzt. Und es war so offensichtlich, dass der überhaupt keinen Bock darauf hat, so auf normale Geburten. Und ich dachte, nee, da habe ich auch keine Lust drauf. Dann lieber der Assistenzarzt oder die Assistenzärztin. Und wenn es dann irgendwie schwierig wird und die nicht weiter wissen, holen die eh den Oberarzt oder die Oberärztin. Und so war es dann auch. Also, aber dafür muss ich dann nicht bezahlen, dass da jemand steht, der mit jeder Faser seines Körpers ausstrahlt, dass er das nicht will. Genau, also du hast die freie Arztwahl. Dann hast du, je nach Tarif, der abgeschlossen wird, die Möglichkeit, im Ein- oder Zweibettzimmer untergebracht zu werden. Also es gibt Tarife, ist das Zweibettzimmer enthalten und es gibt Tarife, da ist das Einbettzimmer enthalten. Da ist es häufig so, dass du Geld zurückbekommst, wenn du sagst, nee, Einbettzimmer brauche ich gar nicht, ich nehme das Zweibettzimmer. Und dann gibt es oftmals eine kleine Erstattung von der Gesellschaft.
Da habe ich eine kritische Frage zu.
Schieß los.
Ich bin so versichert, dass ich ein Bettzimmer habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, spielt keine Rolle. Und eben auch bei der Geburt meines Kindes gab es dort die Möglichkeit, Familienzimmern auszuwählen. Und die wären im Preis mit drin gewesen, weil ich da alleine gewesen wäre, nur mit meinem Mann. Und die waren aber nicht mehr verfügbar. Es gab sowieso nur noch 4 Bettzimmer, weshalb ich mich dann spontan auch für eine ambulante Geburt entschieden habe und gesagt habe, ich möchte nicht bleiben. Ich hatte keine Lust, mit 4 Babys und 4 Frauen in einem Zimmer zu liegen über Nacht. Ich wohne nicht weit weg vom Krankenhaus. Wie ist das dann? Also ich meine, wie hoch ist wirklich die Chance heutzutage noch, dass man überhaupt noch ein 1- oder 2-Bettzimmer ergattert? Was würdest du sagen?
Das kommt oftmals, also zumindest im Geburtsbereich, kommt es häufig darauf an, wie die Auslastung ist. Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch ein Familienzimmer. Da hatten wir Glück, dass eins frei war. Mhm. Meine zweite Tochter ist zu Zeiten von Corona geboren. Das heißt, die Familienzimmer waren ausgebucht. Die Einzelzimmer, die es gab, waren für Corona-Patientinnen freigehalten. Und ich hatte Glück, weil die normale Station nicht voll ausgelastet war. Also hatte ich quasi ein 2-Bettzimmer als Einzelzimmer. Hm. Ich weiß aber, dass es in vielen anderen Krankenhäusern, gerade in Hamburg, zu bestimmten Zeiten oftmals voll ist. Also ich weiß von Müttern, die in Krankenhäusern auf dem Gang lagen, weil es quasi noch keine Zimmer gab.
Da würde ich immer nach Hause fahren, wenn ich gesund bin. Ich weiß nicht, was dagegen spreche. Ne?
Ich glaube, es war auch nur eine Zwischenlösung. Also ich glaube nicht, dass die Frauen wirklich auf dem Gang geschlafen haben. Das war wahrscheinlich das Zimmer ist noch nicht frei und dauert noch und es dauert noch ein paar Stunden. Aber ich glaube, dass es im regulären stationären Bereich, also wenn wir wirklich von Krankheit sprechen, also von innerer Chirurgie etc., dass das da nicht so überlastet ist wie die Geburtsstation und dass man da noch ganz gute Chancen hat, ein Einzelzimmer zu bekommen. Also weil natürlich bekommt das Krankenhaus dann ja auch mehr Geld. Also beziehungsweise sie bekommen das gleiche Geld, nur müssen nicht 2 Patienten versorgen, sondern eben nur einen.
Aber gerade bei längerer Krankheit, und darum geht's ja bei unserer Kundin, ist es natürlich fantastisch, wenn du mit deinem Kind auf einem Zimmer alleine sein kannst. Ich meine, die Mütter dürfen ja heute schon mit da bleiben, das war ja früher auch anders, aber wenn du dann auf einem Zimmer mit 3 Müttern und 3 Kindern bist, kann man sich vorstellen, das ist ja wie auf dem Bahnhof, wenn mal jeder muss ja mal auf Toilette, muss sich fertig machen, muss duschen, muss rein, muss raus, muss essen, das stelle ich mir wirklich anstrengend vor. Dann ist es natürlich, also wenn man jetzt gerade von Kindern ausgeht, ist es natürlich wirklich Gold wert, wenn man so eine Versicherung dazu hat.
Ja, einfach die Möglichkeit hat, sich mehr auszuruhen und bei sich zu sein und nicht so sich mit den Leiden und Krankheiten der anderen noch beschäftigen zu müssen.
Zusätzlich, genau. Man leidet ja auch mit, ne? Stell dir vor, bei dem anderen Kind läuft etwas nicht so sauber wie bei dir und so. Das ist ja furchtbar. Und das Kind ja auch, dein Kind ja auch. Das kriegt ja auch alles hautnah mit. Was kostet sowas?
Das ist super günstig. Das gibt's ab 4 € pro Monat.
Ui.
Dann werden Gesundheitsfragen fällig. Da sind wir wieder bei der Rückkopplung. Gesundheitsfragen bedeutet, es werden Fragen über den Gesundheitszustand des Kindes gestellt. Und je nachdem, wie gesund oder krank das Kind schon ist oder war, lehnt die Versicherung den Antrag vielleicht auch ab. Es gibt auch Versicherungen, die keine Gesundheitsfragen stellen. Dann starten wir so bei 10 € pro Monat. Die Versicherung ist sogar ganz gut, weil da sogar die Auslandsreisekrankenversicherung mit in der stationären Zusatzversicherung enthalten ist. Das ist wieder eine Rückkopplung zu der zweiten Folge, wo wir darüber sprechen, welche Versicherungen für Kinder sinnvoll sind. Da haben wir ja auch die Auslandsreisekrankenversicherung schon mal erwähnt.
Ich erinnere mich an das tolle Wort.
Die ist dann in dem Fall bei der einen Versicherungsgesellschaft mit drin. Und es ist ein Zweibettzimmer. Beim Einbettzimmer sind wir dann bei ungefähr 16 € pro Monat.
Aber wenn ich eine finde, die, also man geht davon aus, man schließt das ab, das Kind ist noch gesund, man hat noch nichts festgestellt, dann könnte ich Glück haben, dass ich noch eine richtig günstige ergattere, auch ein Bett.
Ja, circa 4 € pro Monat.
Klasse.
Und der Beitrag bleibt dann auch ziemlich lange stabil. Das sind in den meisten Fällen sogenannte Normaltarife. Das heißt, die haben keine geplanten Beitragssteigerungen, außer in dem Fall mit 20 oder 21. Da gibt es dann einmal eine Steigerung. Da steigt dann der Beitrag so auf circa 20 € pro Monat. Und da bleibt es dann aber auch für den Rest des Lebens.
Das ist dann der Erwachsenentarif.
Genau, und der hat keine geplanten Preissteigerungen. Es kann natürlich immer sein, wenn es auf einmal Innovationen im medizinischen Bereich gibt und das für die Versicherung einfach viel teurer wird, weil einfach bessere Methoden da sind, die ja besser, aber eben auch teurer sind, dann könnte es da sein, dass es nochmal zur Anpassung kommt, aber keine geplanten. Der andere Fall sind Risikotarife. Da gibt es geplante Preissteigerungen mit bestimmten Jahreszahlen. Ich hatte mir vorhin eine angeschaut, da ist dann mit 15 ein Sprung, mit 21, 31, 51. Da gibt es dann Preissprünge. Und mit 60 Jahren ungefähr würde man in den Risikotarifen dann ca. 60 € pro Monat zahlen. Das wäre nochmal ein gutes Argument, die Versicherung im Kindesalter abzuschließen, weil dann bleibt es ungefähr bei diesen 20 € und man hat auch von der Versicherung noch was, wenn man sie wahrscheinlich am ehesten benötigt. Denn die Wahrscheinlichkeit, so stark krank zu werden, dass man ins Krankenhaus muss, steigt natürlich mit steigendem Alter. Was ich noch sagen möchte, ist, dass es auch hier wieder darum geht, für wie hoch halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass meinem Kind so eine schwere Krankheit passiert. Dass es, wie jetzt im Fall der Kundin, so lange ins Krankenhaus muss, dass ich mich lange krankschreiben muss, dass das Kind wirklich lange und viele Behandlungen braucht. Das passiert ja auch nicht jedem Kind.
Aber 4 € hat auch jeder übrig wiederum. Kommt wirklich, es ist eine Abwägungssache.
Total, genau. Das ist das Einzige, was ich sagen möchte. Es sollte wieder jedes Elternteil oder alle Eltern sollten überlegen, okay, was kann die Versicherung? Finde ich super? Bin ich bereit, das Geld dafür auszugeben? Glaube ich, dass ich es brauche? Und auch da wieder eine Entscheidung treffen und das Thema dann abhaken. Also ich finde es eine super sinnvolle Versicherung eben, wie du sagst, weil sie nicht viel kostet. Ich kann es aber auch total verstehen, wenn jemand sagt, ja, aber ich halte das Risiko für so gering, dass ich das nicht brauche. Und auch das ist völlig okay.
Ja, das Risiko ist auch gering, klar. Aber trotzdem schließt sich eine Frage an. Wann wäre ein guter Zeitpunkt für so eine Kinderzusatzversicherung, Kinderkrankenzusatzversicherungen allgemein? Also das gibt ja 3, wie du gesagt hast. Vielleicht kannst du von allen 3 sagen, da wäre ein guter Zeitpunkt.
Auch das ist wieder eine sehr persönliche Entscheidung, würde ich sagen. Bei der stationären Zusatzversicherung würde ich sagen, so früh wie möglich, weil ja immer was passieren kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, wenn das Kind laufen kann, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es schwer erkrankt. Ich weiß aus dem Bekanntenkreis schon von Kindern, die aufgrund geburtlicher Geschichten oder vorgeburtlicher Sachen längere Zeit im Krankenhaus waren. Also da so früh wie möglich. Im ambulanten Bereich, da hatte ich gesagt, da geht es hauptsächlich um Sehhilfen, Heilpraktikerleistungen, Vorsorgeuntersuchungen. Auch da würde ich sagen, wenn einem der Heilpraktiker so wichtig ist und man das direkt von Anfang an mit dem Kind nutzen möchte, dann auch gerne direkt. Wenn es um Sehhilfen geht, dann natürlich eher später. Wobei ich auch schon von 8 Monate alten Babys gehört habe, die Sehhilfen bekommen haben.
Oh, Wie stellt man das fest? Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das war bei einem Kunden von mir, da war es eine Kombination aus Dingen, ja, die der arme Kleine mitgenommen hat. Und da war es dann auch die Brille sehr, sehr früh mit einer hohen Dioptrienzahl. Aber ansonsten tendenziell, wann stellt man fest, dass Kinder eine Brille brauchen?
In der Schule, ja, im Vorschulalter würde ich sagen.
Ich habe meine mit 6 bekommen, kurz vor der Schule, genau. Und bei der Zahnzusatzversicherung, da haben wir jetzt noch gar nicht näher drüber gesprochen, geht es ja um Füllungen. In manchen Tarifen kann man auch die Kieferorthopädie mit einschließen, also die Zahnspange. Dann um Zahnersatz, das ist jetzt bei Kindern in der Regel noch nicht so wichtig, wäre meine Empfehlung, sobald die bleibenden Zähne da sind. Also an Milchzähnen macht man in der Regel keine Füllungen. Es gibt keine Zahnspange für Milchzähne. Also sobald die bleibenden Zähne da sind, kann man da über einen Abschluss nachdenken. Und da sollte man durchaus überlegen, soll die Kieferorthopädie mit rein oder nicht? Das hatte ich gerade vor kurzem mit Kunden, die für ihre Kinder die Versicherung abschließen wollten. Der Einschluss der Kieferorthopädie macht es sehr teuer. Und die Frage ist, wenn ich das abschließe für Kinder, die noch sehr jung sind, ich weiß gar nicht, ob die es überhaupt brauchen werden jemals. So, und hier die Stimme aus dem Off, die sich selbst noch ein wenig korrigieren muss. Ich sage in der Folge, dass bei Milchzähnen noch keine Zahnspangen oder Füllungen gemacht werden und habe jetzt selbst den Fall in der Familie, dass meine kleine Tochter, die ist 5, eine Zahnspange bekommt, was weniger was mit der Stellung der Zähne, der Milchzähne zu tun hat, als mit dem Kiefer. Also ihr Kiefer ist einfach zu klein, das heißt, da werden die bleibenden Zähne gar nicht reinpassen. Das heißt, sie bekommt jetzt eine Zahnspange, keine feste, aber eine lockere. Das heißt, das Thema Kieferorthopädie spielt natürlich schon bei den Milchzähnen auch eine Rolle, wie ich jetzt gelernt habe. Ich habe aber auch gelernt, dass die gesetzliche Krankenversicherung 80-90% der Behandlung übernimmt. Das heißt, man trägt erstmal 10-20% selbst. Und wenn dann die Behandlung erfolgreich beendet wird, bekommt man als Elternteil oder als Eltern auch den verbleibenden Betrag, das heißt, den man selbst getragen hat, zurückerstattet. Heißt, wird also auch durch die gesetzlichen Krankenversicherungen ganz gut übernommen. Aber das haben wir in der Folge auch schon angekündigt. Da planen wir noch eine separate Folge mit einer Zahnärztin, wo wir das ganze Thema Zahnzusatz sowohl für Kinder als auch für Erwachsene nochmal genauer betrachten.
Da habe ich eine Frage zur Zahnzusatzversicherung. Werden da Vorerkrankungen gefragt, weil die Milchzähne ja ganz anders sind als die bleibenden und je nachdem, wann ich das auch mache, kann ich auch sagen, oh Mann, mein Kind hat übelst viel Karies, vielleicht schließe ich das jetzt doch mal ab oder geht das dann nicht mehr so gut?
Dann geht's. Es geht bei der Zahnzusatzversicherung immer um fehlende Zähne, aber Milchzähne zählen da nicht.
Beim Kind fehlen alle Zähne.
Alle sind weg. Ich hatte sogar mal den Fall bei einer Kundin, die noch mit Mitte 20 einen Milchzahn hatte. Also da ist nie ein bleibender Zahn gekommen.
Oh, da muss man aber gut aufpassen, ne? Auf den einen Zahn da.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, weil der Milchzahn ja natürlich irgendwann hin ist und da der Arzt auch schon gesagt hat, dass der irgendwann ersetzt werden muss. Und da war die Frage, wie reagiert die Zahnzusatzversicherung denn eigentlich darauf? Also würde das eine Versicherung abschließen? In der Regel sind fehlende Zähne ausgeschlossen. Jetzt ist der Zahn ja noch da, aber es ist kein bleibender Zahn. Wie sehen Sie es denn eigentlich? Das habe ich also bei ein paar Versicherungen angefragt. Und es gab eine, die gesagt hat, kein Problem, schließen wir mit ein. Und wenn der dann ersetzt werden muss, ist das auch mit eingeschlossen. Und lustigerweise, seitdem begegnen wir immer wieder Menschen, die noch Milchzähne haben. Also seit dem Fall mit der Kundin, glaube ich, 3 Menschen, die gesagt haben, ich habe noch einen Milchzahn. Und alle schon über 20 sind.
Verrückt. Meine Tochter ist privat versichert. Und ist da das alles automatisch drin oder müsste ich die auch noch irgendwo zusatzversichern?
Das hängt mit dem Tarif ab, den ihr in der privaten Krankenversicherung für eure Tochter gewählt habt. In der Regel sind die Kindertarife sehr umfangreich. Da ist in der Regel das Zweibettzimmer mit versichert. Freie Arztwahl bei Privatversicherten auch meistens. Heilpraktikerleistung hängt vom Tarif ab, ob da der Heilpraktiker vorgesehen ist. Und Zahnzusatz ist ohnehin mit drin. Auch da kommt es wieder darauf an, wie viel Prozent Erstattung.
Kiefer.
Kieferorthopädie kommt auch auf den Tarif an, ist häufig mit drin. Also auch da kann man sagen, es hängt von den Tarifen ab. Es gibt Tarife, die sind günstiger, haben dann natürlich entsprechend weniger Leistung. Und es gibt Tarife, die sind teurer, haben dann entsprechend mehr Leistung.
Okay.
Du hast ja bei uns einen sehr guten Makler. Von daher würde ich behaupten, dass deine Tochter umfänglich privat versichert ist.
Ja, ich weiß natürlich ehrlicherweise ganz genau, wie sie versichert ist. Aber ich dachte, ich stelle die Frage auch mal für unser Publikum.
Sehr gut, ja.
Okay. Ich hätte noch eine letzte Frage zu dem Thema.
Sehr gerne.
Und zwar, ich glaube zu wissen, was du antwortest, aber bin mir nicht ganz sicher, gibt es genau das alles auch für Erwachsene?
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das hätte ich auch noch sagen wollen, dass alle drei Krankenzusatzversicherungen, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich auch für Erwachsene abschließbar sind. Bei der stationären Krankenzusatzversicherung hatte ich schon gesagt, dass die ab einem Alter von 60 in einem Risikotarif ungefähr 60 Euro pro Monat kostet. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, ab 30 kostet sie ungefähr 23 Euro pro Monat. Bei den Zahnzusatzversicherungen ist das ähnlich. Die liegen preislich so zwischen 15 und 30 Euro. Da ist es wieder sehr stark abhängig davon, wie sind die Leistungen. Also möchte ich 70% Erstattung, wenn ich einen neuen Zahn brauche, oder möchte ich 100% Erstattung, das ist natürlich deutlich teurer. Füllungen und sowas ist in der Regel in fast jedem Tarif mit enthalten. Welche Leistungen möchte ich zum Beispiel bei Zahnreinigung haben? Reicht es mir da einmal im Jahr für 85 Euro oder sage ich, ich mache das dreimal im Jahr und möchte, dass alles bezahlt wird? Bei der ambulanten Krankenzusatzversicherung ist es auch wieder so, dass da hauptsächlich Heilpraktikerleistungen und Sehhilfen enthalten sind. Das wäre für mich von den drei Versicherungen, über die wir gesprochen haben, die am wenigsten notwendige. In vielen Fällen ist die Versicherung in etwa so teuer wie das, was ich an Sehhilfe für 2 Jahre rausbekomme. Das heißt, da ist wieder die Frage, brauche ich die Versicherung, um das zu bekommen, was ich andernfalls auch gespart hätte? Es gibt natürlich auch immer wieder Ausnahmen, wenn zum Beispiel jemand alle paar Monate eine neue Brille braucht, weil sich die Sehstärke verändert aufgrund von Krankheitsgeschichten etc., dann kann das wieder deutlich mehr Sinn machen.
Oder sehr teure Anschaffungen. Gibt ja sehr komplizierte Schliffe und sowas alles mittlerweile. Oder sogar Kontaktlinsen, die das besser ausgleichen als die Brille und sowas. Das kann schon dann manchmal nötig sein, denke ich.
Aber die Brille wird auch nur bis zu einem bestimmten Wert bezahlt. Also es heißt nicht eine Brille, sondern es heißt zum Beispiel, alle 2 Jahre bekommst du 240 Euro für eine Brille. Und ich muss gestehen, ich habe Bekannte, die so eine Versicherung haben, die sich wirklich alle 2 Jahre eine neue Brille kaufen, die dann immer deutlich teurer ist als das, was die Versicherung erstattet, aber sagen, na, ich kann das ja nicht verfallen lassen, dann habe ich ja nichts davon.
Ah, na toll. Okay.
So.
Ich habe keine Fragen mehr.
Ich auch nicht.
Ja, schön. Du hast auch keine Fragen mehr.
Ich hab auch nichts. Das ist doch super. Dann haben wir das Thema offensichtlich zumindest für den jetzigen Zeitpunkt umfänglich besprochen. Vielleicht kommen ja noch Fragen. Also liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht habt ihr noch Sachverhalte oder Fälle, die zu der Art Versicherung passen, die wir hier nicht besprochen haben. Dann schickt auch ihr uns gerne eine Sprachnachricht. Dann behandeln wir euer Thema, eure Frage gerne in einer der nächsten Folgen.
Das wäre super. Dankeschön, Helene.
Ich danke dir, Anja.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.